Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir sind Zeugen heute Morgen seiner Präsenz, seiner Gegenwart. Er ist der Herr aller Herren, König aller Könige. Er steht am Ufer und erwartet seine Jünger. Das wird auch die Botschaft sein heute Morgen. Gott möge uns segnen. Wir stehen auf nochmals und preisen Gott. Warum konnte die Hölle Jesus nicht behalten? Gestern haben wir über die Höllenfahrt Jesu gesprochen. Was ist dazwischen passiert? Zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung. In diesen Tagen, in diesem einen Tag dazwischen oder zwei Tagen dazwischen ist unheimlich Großes passiert. Wenn du das erfahren möchtest, hör dir die Kassette von gestern Abend an. Dann haben wir eine gute Predigt gehabt über das Angesicht Gottes am Freitag, Karfreitag, über das Angesicht Gottes, vielleicht ein bisschen ungewohnt und anders. Und du bist gesegnet worden, bestell die Kassette. Wir haben von allen Gottesdiensten Kassetten und wir möchten dir diese Kassetten empfehlen. Heute Morgen, die Kinder gehen in die Kinderstunde, Gott möge sie segnen. Und wir schlagen unsere Bibel auf, wenn du willst, 1. Petrus Kapitel 3. Ich nehme den Text von gestern noch ein bisschen und dann werden wir fortfahren im Gottesdienst. Jesus erlebt, Halleluja, das ist die Botschaft von Ostermorgen, von Ostern. Aber in 1. Petrus 3, Kapitel 3, Vers 19 heißt, er stieg hinab, predigte den Geistern im Gefängnis und verkündigte denen, die einst nicht glaubten. Jesus stieg hinab ins Gefängnis, ins Konzentrationslager, ins Todeslager, im Archipel Gulag. Er stieg hinab und hat den Gefangenen Freiheit gebracht. Epheser Kapitel 4, Vers 8 und 9. Er ist hinaufgestiegen zur Hölle. Verrücktes Wort. Hinaufgestiegen zur Hölle, als wenn die Hölle oben wäre. Aber so steht es im Originaltext. Er ist hinaufgestiegen zur Hölle und hat gefangen genommen die Gefangenschaft. Warum? Du musst es verstehen. Die Bibel sagt, dass der Bereich des Teufels, der Teufel regiert im Luftraum, nicht unter der Erde. Er ist kein Maulwurf und kein Regenwurm. Der Teufel regiert im Luftbereich. Deshalb diese merkwürdige Passage in der Bibel steht nicht zufällig, nichts von ungefähr. Deshalb, er ist hinaufgestiegen zur Hölle, in den Luftbereich, zwischen der Erde und der Stratosphäre und Ionosphäre oder wie all diese Sphären auch heißen mögen. Er ist da hinaufgestiegen und hat das Gefängnis gefangen genommen. Jetzt gibt es seitdem keine Fürsten, keine Gewalten, keine Mächtigen mehr, die sich Jesus nicht mehr unterordnen. Im Verborgenen. Und ich habe gestern gesagt, alles Große geschieht im Verborgenen. Schöpfung, kein Mensch war dabei. Gott hat Himmel und Erde geschaffen. 1. Mose 1, Vers 1. Auferstehung, wo waren die Apostel, wo waren die Juden, wo waren die Christen, wo waren die Jünger? Keiner war dabei. Jesus ist allein auferstanden im Verborgenen. Unsere Gebete werden erhört im Verborgenen. Im Verborgenen ist er hinabgestiegen oder wie wir sagen würden, jetzt biblisch, theologisch, einwandfrei und klar sagen würden, er ist hinaufgestiegen zur Hölle. In diesem Machtbereich, Gedankenbereich, Geistesbereich und hat das Gefängnis gefangen genommen. Weiter lesen wir, und Jesus predigte den Geistern. Jesus predigte den Geistern. Als Jesus hinauffuhr in der unsichtbaren Welt, Millionen und Milliarden von Menschen, von Geistern, von Lebewesen, von Geisteswesen hörten die Predigt Jesu. Jesus war ein gewaltiger Prediger. Er ist einer der größten Prediger überhaupt, nicht nur die Bergpredigt, sondern die Predigt, die er dort in der Geisteswelt, in der unsichtbaren Welt, im Jenseits gehalten hatte, das war die größte Predigt aller Predigten. Diese Predigt hat das Universum erschüttert, die er dort gehalten hat. Diese Predigt brachte eine gewaltige Erschütterung. Die Hölle wurde geplündert und der Himmel wurde bevölkert. Das ist, was die Predigt bewirkte. Die Hölle wurde geplündert und der Himmel bevölkert. Der Teufel mag deshalb keine Predigten, zumindest nicht solche Predigten, die Jesus gehalten hatte. Der kann keine Predigt ausstehen, denn er weiß ganz genau, der Glaube kommt aus der Predigt. Wenn Menschen Predigten hören, fangen sie an zu glauben, fangen sie an positiv zu denken, fangen sie an positiv zu reden, fangen sie an positiv zu handeln, fangen sie positiv an zu leben. Deshalb, alles fängt mit der Predigt an. Das ganze Verderben in unserer Gesellschaft beginnt damit, dass die Leute keine Predigt mehr hören, gehen kaum zur Kirche mehr. Und dann wundert man sich, dass drunter und drüber im Leben geht. So stark wie der Mensch innen drin in seinem Herzen, in seinem Geist, in seinen Gedanken ist, so stark ist er auch draußen. Dann nützt nicht Managementmethoden, dass man motiviert. Das ist genauso, als wenn ich mich an meinen Haaren hochziehen würde. Ich brauche eine übernatürliche Kraft, die mich auf die Beine stellt. Die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Predigt, die Jesus dort gehalten hat, ist die Hölle erschüttert worden. Und wenn du die Predigt hörst, egal was deine Situation ist, egal was der Prediger sagt, wenn du die Predigt hörst, der Heilige Geist spricht zu dir. Gott spricht zu dir. Und egal wo du bist, wenn Jesus predigt, wenn Jesus zu Menschen reden kann, durch seine Knechte und Diener, durch den Heiligen Geist, dann passiert etwas, egal wo du bist. Selbst wenn du in der Hölle bist, passiert was mit dir. Halleluja. Die Geister hören die Predigt Jesu. Die Anwesenheit Jesu brachte in der geistigen Welt alles durcheinander. In der dämonischen Welt. Jahrhunderte. Und immer wieder haben Menschen gebetet, das Gebet des Vaterunsers. Erlöse uns von dem Bösen. Die Menschen haben geschrien, erlöse uns von der Ungerechtigkeit. Erlöse uns von dem Skandalösen. Erlöse von dem Leid. Erlöse uns von dem Bösen. Und jetzt kommt Jesus und die Erlösung findet statt. In der Unterwelt. Die Hölle erlebt eine Revolution, als Jesus kam. Es gibt ein schönes Lied. Meine Frau kann dieses Lied, ihr singt es nicht, aber vielleicht fällt es ihr ein und sie kann uns dann vorsingen. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Das ist ein Chorus eigentlich. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen, egal wo du dich befindest. Egal was deine Situation ist. Wo Jesus kommt, und jetzt passt bitte gut auf, ist die Hölle los. Ist die Hölle los. Die Hölle rennt. Und das ist im wahrsten Sinne, ich drehe den Beweis an, denn wo Jesus kommt, beginnt die Hölle zu rennen. Für die Hölle ist kein Platz mehr. Für den Bösen ist kein Platz mehr. Der flieht. Im gesamten Universum gibt es für die Hölle keinen Platz mehr. Also wenn Jesus kommt, ist die Hölle los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wo Jesus erscheint, da fängt der Teufel an zu toben. Da benimmt er sich wie ein Teufel. Da zeigt er sein wahres Gesicht. Wo Jesus kommt, benimmt er sich wie ein Teufel. Da wird er entlarvt, weil die Wahrheit da ist. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist das Leben. Jesus ist der Weg. Und die Höllenbewohner, die jetzt dort unten in dieser Unterwelt ist, ich nenne Hölle. Eigentlich das Wort Hölle kommt nicht in der Bibel vor. Deshalb, damit wir theologisch einwandfrei klar sind. Das Wort Hölle kommt als solches nicht in der Bibel vor, wie wir das haben. Dieses Bild von der Hölle haben wir aus dem Mittelalter von der katholischen Kirche. Und das entspricht nicht der Tatsache, wie die Bibel die Hölle beschreibt. Hölle ist Gottes Ferne, die Abwesenheit des Guten, die Abwesenheit des Lichts, die Abwesenheit des Lebens. Das ist Hölle. Und das kannst du jetzt schon Hölle haben, ohne dass du dort bist. Wenn man ohne Gott lebt, ohne Hoffnung lebt, ist man in der Hölle. Leidet man. Ich leide große Pein. Wer kann mir helfen? Wer kann mich erretten und herausholen? Aber als die Höllenbewohner, ich nehme das Wort Hölle, weil wir uns dabei was vorstellen können. Unsere Fantasie kann sich da entwickeln. Die Höllenbewohner, als sie Jesus sahen, erkannten sie sofort der Teufel, dass das ein Lügner, dass das ein Verbrecher ist. Als Jesus erschien, konnte der Teufel sich nicht mehr länger verstellen. Konnte nicht länger mehr verstehen. Plötzlich leuchtete ein anderes Licht als dieses künstliche Neonlicht der Hölle. Dieses produzierte Licht, diese Scheinwelt. Denn der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Er erzählt uns immer lauter gute Sachen, aber er ist ein Betrüger und Lügner und Mörder, sagt uns die Bibel. Da hörte sein Bluff auf, als Jesus erschien. Konnte den Leuten nicht mehr X für Y vormachen. Als Jesus starb, verlor die Sonne ihren Schein. Warum? In der Offenbarung heißt es, die Hütte Gottes unter den Menschen. Sie werden keine andere Sonne mehr brauchen, sie werden kein anderes Licht mehr brauchen. Denn Gott selbst wird das Licht sein. Die Sonne verblasst. Weißt du, wenn ein Licht heller ist als die Sonne, dann verblasst die Sonne. Da verblassen die Sterne. Wenn Jesus das Jenseits betritt, und er betrat das Jenseits, haben sich so viele Fragen und Rätsel gelöst. Er hat das Gefängnis gestürmt. Er hat den Starken gebunden, so wie die Heilige Schrift uns sagt. Und deshalb, du und ich, wir müssen heute Morgen den Teufel nicht mehr binden. Spare dieses Geschäft. Verwende die Zeit für was anderes. Zum Singen, zum Loben, zum Preisen, zum Vorwärtsgehen. Du musst dich mit dem Bösen dich nicht mehr abplagen und abgeben. Schüttle das ab, wie die Gans das Wasser abschüttelt. Und gehe weiter. Der Starke, der Gefängniswärter, ist für dich gefangen. Die Bibel sagt, er hat das Gefängnis. Das steht in den alten Texten so drin. Er hat das Gefängnis gefangen genommen. als das Gefängnis gefangen genommen. Was hat der Herr, lass uns zusammen sagen? Er hat das Gefängnis gefangen genommen. Dein und mein und unser Gefängnis hat er gefangen genommen. Lass uns drüber nachdenken. Warum konnte die Hölle Jesus nicht behalten? Gründe für die Auferstehung. Und es gibt einige triftige Gründe, dass Jesus auferstehen musste. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als aus der Unterwelt hervorzukommen. Erstens mal, dann wäre unsere Predigt umsonst. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, 1. Korinther 15, dann wäre unser Glaube umsonst, unser Gebete umsonst, unser Gottesdienst umsonst, zur Kirche rennen wir umsonst, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Weihnachten, Ostern, Pfingsten feiern wir alles umsonst, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Könntest du die ganzen Feiertage sparen, dann wären alle Feiertage nur Zeitverschwendung. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre das ganze Christentum, der biblische Glaube, ich meine nicht evangelisch, katholisch und etc. Nein, der christliche Glaube wäre ein Bluff, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Dann wären wir alle Hoffnungslose. Hätten wir, die wir hier leben, keine Hoffnung auf ein anderes Jenseits, dann wäre mit dem Tod alles zu Ende. Dann würden wir sagen, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Fertig. Dann wären wir besser dran. Die Geister in der Unterwelt waren die ersten, die das Evangelium hörten. Vom Sieg Jesu. Die Geister, hör mir gut zu. Nicht Maria Magdalena. Und nicht die Apostel. Und nicht die Welt. Sondern die Geister, die Unterwelt war die erste Schicht, die die Botschaft der Auferstehung hörte. Die Gefangenen hörten. Ihr seid frei. Ihr seid erlöst. Ihr seid freigekauft. Alles ist erledigt. Kommt raus. Das Gefängnis ist offen. Und dann erst die Frauen. Und dann erst die Apostel. Und dann erst die Juden. Und dann erst die Nationen. Jesus stieg hinab in die Hölle. Zerstörte die Hölle. Hat der Hölle geschadet. Jesus ließ den Pharao. So ist der Teufel, möchte ich vielleicht als Bild darstellen, den Pharao. Seine ganze Macht ließ er untergehen im Roten Meer. Seine ganze Macht ist untergegangen, als er dort hinabstieg. Jesu Sieg auf Golgatha ist die eine Sicht, das ist die sichtbare Welt. Und sein Niedergang zur Hölle ist, oder Abstieg, oder Hinaufsteigen, dieses Hinaufsteigen. Er sagt einmal, wenn ich einmal erhöht werde, ich werde alle zu mir nehmen. Jesus ist also nicht in die Erde begraben worden, das Grab konnte ihn nicht halten. Der tiefste Punkt, den ein Mensch hier erreichen kann, das ist das Grab. Jesus stieg also den Punkt und dann stieg er hinauf bis zur Hölle. Luftbereich, Satansbereich. Und hat mit dem ganzen Titanentum, mit dem ganzen Protzen der Hölle, mit den ganzen Frechheiten ein Ende gemacht. Halleluja. Der Herr hat ein Ende gemacht. Jesus unterbrach den Kreislauf des Todes. Heute, wir müssen natürlich sterben, das ist ganz klar. Nötig, dass wir sterben. Aber wir haben jetzt eine Hoffnung in uns. Wir werden auferstehen, weil Jesus für uns vorangegangen ist und bewiesen hat, es gibt eine Auferstehung. Nicht nur für 3 Tage, sondern eine Auferstehung für alle Ewigkeit. Der Herr unterbrach den Kreislauf des Todes. Der Tod hat keine Ausstrahlung mehr. Christen, und das ist der große Unterschied, Sokrates hat den Becher nüchtern, sachlich, besonnen getrunken. Aber wenn du die Christen anschaust, wie die in den Tod gegangen sind, nicht wie welche materialistische Christen hier in dieser Welt sterben, die an der Erde noch hängen und dann fragen, wer füttert noch die Ochsen? Diese Christen sind nicht erlöst. Erlöste Gotteskinder, die gehen singen in den Tod, begeistert und sagen, ich werde meinen Heiland sehen. Ich warte auf meinen Heiland, ich freue mich auf meinen Heiland. Der Tod ist für sie nicht mehr tot. Weißt du, ich habe mir vorgestellt, wie kann ich meinen Geschwistern heute Morgen so richtig darstellen, was ist der Sieg Jesu über die Todeswelt? Wer von euch war schon in der Geisterbahn? Weißt du, da siehst du den Teufel, die ganzen Monsters und die ganzen Gewalten. Unser Leben durch das, was wir jetzt durchleben und durchmachen müssen, bis wir das Ziel erreichen, ist genau das gleiche wie eine Fahrt durch den Geisterbahn. Dann spritzt jemand und zieht an die Haare oder streift dich und so weiter. Das ist alles, was du mit der Hölle erlebst. Aber du kannst nicht angetastet werden. Und dann kommst du heraus, erleichtert. Das ist nichts anderes, weil die Geisterwelt keine Kraft mehr hat. Und die Erlösten, die fahren nur so ähnlich wie durch eine Geisterbahn. Das ist alles. Der Tod ist nur eine Fahrt durch eine Geisterbahn. Wir müssen dieses Tor passieren, weil es keine andere Tür zur Ewigkeit gibt. Auf der Geisterbahn versucht der Teufel uns zu erschrecken, zu schockieren und was vorzumachen. Da glitzern seine Augen, da riechst du den Rauch. Du hast Angst, aber Jesus sagt, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, Halleluja. Ich bin bei dir, hab keine Angst. Der Tod, die Hölle, all das Negative kann dir nichts anhaben. Jesus hat der Schlange, und das ist, als er hinabstieg, der Schlange den Giftzahn gezogen. Das hat Jesus getan. Das ist sein Triumph, der Schlange den Giftzahn gezogen. Und deshalb sagte die Bibel, als die Frauen Ostermorgen Jesus begegnen, sagt der Engel, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Jesus ist nicht mehr im Tod. Im Gegenteil, er hat den Tod noch mitgenommen. Der Tod ist jetzt bei ihm. In seiner Hand, unter seiner Kontrolle. Das Grab ist für Jesus kein Grab mehr. Das war nur eine Pritsche, wo er zwischendurch Luft holen konnte. Die haben ihn eingeschlossen, das Grab versiegelt. Keiner darf es öffnen. Römische Soldaten bewachten ein Grab. Etwas Verrücktes für römische Soldaten. So etwas haben sie noch nie gemacht, dass sie eine Leiche bewachen mussten. Und dann für eine Leiche, für eine Lüge Geld bekommen haben. Sie haben ihn gestohlen. Seine Jünger. Ein weiterer Bluff. Der Teufel blufft weiter. Er ist nicht auferstanden. Er kann gar nicht auferstehen. Das ist ein Scheintoder. Mohammedaner sagen, Allah hat einen falschen kreuzigen lassen und den richtigen, den hat er nach Indien oder sonst nach Mekka geholt. Weder falscher noch Scheintoder noch sonst was. Er ist leibhaftig gestorben, leibhaftig ins Grab gelegt, leibhaftig auferstanden, leibhaftig in den Himmel gefahren und er wird leibhaftig wiederkommen und er regiert leibhaftig. Und er ist leibhaftig in unserer Mitte. Das ist der Herr Jesus Christus. Preis dem Herrn. Jesus hat die Wehen des Todes überwunden. Er hat die Wehen des Todes überwunden. Deshalb ist der Tod ohne Geburtswehen für uns. Ist zwar, wir müssen gehen, es tut uns leid, wir müssen auswandern, wir müssen verreisen, es ist eine Reise. Wir besteigen den Berg, nur auf der anderen Seite sind wir in der Herrlichkeit und da kommen alle anderen nach. Die wollen auch nicht mehr zurück. Die drüben waren, die wollen nicht mehr zurück. Es ist für sie eine Beleidigung, wieder zurückzuschicken. Oder eine Kränkung und die sind nicht glücklich in dieser Welt, wenn die wieder zurück müssen. Apostelgeschichte 2. Vers 24 und 31. Gott hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Der Tod konnte ihn unmöglich festhalten. Der Tod konnte Jesus unmöglich festhalten. Da hatte kein Recht an Jesus. Da konnte Jesus nicht festhalten. Er war ohne Sünde. Warum konnte er die Hölle Jesus nicht behalten? Weil die Hölle kein Recht an Jesus hatte. Er war ein Ausländer. Er war ein Fremder. Er gehörte einer anderen Welt. Er war nicht greifbar. Er war Gott in Person. Er wurde als ein Ungerechter ermordet. Wenn jemand gerechterweise umgebracht wird, ist okay. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber gerechterweise gelitten. Aber er litt ungerechterweise. Also der Tod und die Hölle konnte an ihm nichts ausrichten. Er wurde als Ungerechter ans Kreuz geschlagen. Ungerechterweise begraben. Ungerechterweise in ein fremdes Grab gelegt, das stand ihm gar nicht zu. Die Toten waren erstaunt, als sie Jesus sahen. Wo kommst du her? Als er dort ankam. Die Geister waren erstaunt, als Jesus in der Unterwelt erschien. Und er bringt die ganze Hölle zum Staunen. So wie der Heiland überall. Er bringt die Menschen zum Staunen. Die Hölle zum Staunen. Die haben geklatscht. Ich kann mir vorstellen, als sie Jesus sahen, da kommt jetzt der Erlöser, jetzt kommt der Befreier. Die Hölle bricht in Jubel aus. Das kann ich mir vorstellen, als Jesus dort die Hölle betrat, das Gefängnis betrat. Befreier kommt jetzt. So wie im Konzentrationslager, als die Russen Auschwitz befreiten. Nicht die Amerikaner, Auschwitz wurde von den Russen befreit. Nur nebenbei. Weil manche Menschen denken, Amerikaner wären die großen Befreier. Lass uns das vergessen. Berlin wurde auch nicht von Amerikanern befreit. Von Russen. Die ersten Russen kamen hier. Die haben am Reichstag 17.000 Tote zurückgelassen. Nur nebenbei. Als dann diese Befreier kamen, aus, ihr könnt rausgehen, das Gefängnis ist frei. Die Türen sind offen. Kommt raus jetzt. Da brach ein Jubel aus in der Hölle. Die Stunde der Befreiung. Der Tyrann liegt flach, er ist erledigt. Euer Starker ist geschlagen. Ihr seid erlöst, so wie David und Goliath. Jesus hat die Schlacht aufgenommen. Der Unscheinbare aus Bethlehem, aus Nazareth. Er hat den Goliath erlegt. Und jetzt rennen all die Israeliten und jagen den Goliath oder die Philister hinterher und holen die Beute wieder zurück. Durch Jesus ist der Teufel entlarvt mit seiner ganzen Machenschaft, was er den Leuten alles vorgemacht hat. Er ist bloßgestellt. Er ist blamiert durch Jesus. Als Jesus die Hölle betrat, hat die Gerechtigkeit Recht bekommen. Als Jesus die Hölle betrat. Die Hölle konnte Jesus nicht mehr behalten. Die Hölle konnte Jesus nicht mehr aushalten. Und ich meine, die Hölle, das ist der Teufel in Person. Konnte Jesus nicht mehr aushalten. Er konnte mit Jesus nichts mehr anfangen. Und er wollte Jesus nicht mehr sehen. Wir haben in der Bibel, im Evangelium, mehrere solche Stellen, die das belegen. Der Teufel wollte Jesus nicht mehr sehen in der Hölle. Willst du noch mir alle wegnehmen? Und Jesus sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Denk an den reichen Mann. Ich leide hier große Pein. Schick mir Lazarus, dass er mir den Finger kühle und meine, den Finger benässe und meine Lippen kühle. Ich leide hier große Pein. Und jetzt kommt einer, nicht Lazarus und nicht Abraham. Jesus kommt und bringt Befreiung und Erquickung. Der Teufel wollte mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Die Teufel können die Gegenwart, ich sage jetzt die Teufel, nicht die Unseligen, nicht die Verlorenen, nicht die in der Hölle dahingegebenen, nicht die Menschen, die dort gelandet sind, durch welche Gründe auch immer. Nicht die, sondern die Fürsten und Gewalten, die die Luft beherrscht haben. Die Minderheit. Denn die Hölle ist nicht für den Menschen gemacht. Die Bibel sagt, dass die Hölle nicht für den Menschen gemacht wurde. Die Hölle wurde gemacht für den Teufel und seine Engel, aber nicht für dich und mich. Kannst du da Amen sagen? Das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Der Teufel konnte die Gegenwart Jesu nicht mehr aushalten. Er konnte das Licht nicht mehr aushalten. Schalt aus das Licht. Ich kann es nicht verkraften, nicht mehr ertragen. Er konnte die Unschuld Jesu nicht mehr aushalten. Er konnte die Unschuld Jesu nicht mehr aushalten. Er konnte die Heiligkeit des Herrn nicht mehr aushalten. Der Heilige ist da. Der Heilige ist da. Die Reinheit Jesu konnte der Teufel nicht mehr aushalten. Und ich sag euch, warum Jesus aus der Hölle rauskam und die Hölle ihn fast rausspuckte, rauswarf. Aber das ist nicht so gewesen. Aber ihr werdet noch hören, ihr müsst noch dabei bleiben. Sie konnten die Gerechtigkeit nicht aushalten. Jesus, der ungerecht gelitten hat. Sie konnten die Gerechtigkeit Gottes nicht mehr, dass Gott sowas zulassen kann. Einen Unschuldigen für Schuldige dahin zu geben. Sie konnten die Macht, die Jesus jetzt plötzlich hatte, durch sein Leiden errungen hatte, sie konnten nicht mehr aushalten. Der sagt, der hat überall das Kommando, überall das letzte Wort jetzt plötzlich. Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel, auf Erden und unter der Erde, auch im Totenreich. Das konnten sie nicht mehr aushalten, dass der Mächtige, der die Schlüssel der Hölle und des Todes hat, jetzt bei ihnen ist. Dass er immer noch mit dem Schlüssel hier da ist. Jetzt, der Teufel hat keinen Schlüssel. Den Leuten hat er vorgemacht, er hätte was. Aber jetzt ist er blamiert, er hat nichts mehr. Und der Herr sagt, guck mal her, das ist das Haupt des Goliaths, des Riesens, das desjenigen, der euch tyrannisiert hat, ein Leben lang. Das ist das Haupt dessen. Wir haben ja in unserer Wirtschaft heute, gestern habe ich diesen Blitzgedanken gehabt, feindliche Übernahme in den Geldgeschäften, Banken, feindliche Übernahme. Viele Leute wissen gar nicht, was das ist. Da irgendwo in Australien kauft ein Millionär da die Aktien bei Daimler, bei IBM, bei Mercedes und na, Mercedes Daimler, bei all diesen großen Geschäften kauft sich ein und eines Tages hat er 51% und dann nimmt das alles ein und dann sagte mein Herr, Sie müssen gehen. Ich möchte meinen Freund als Geschäftsführer einsetzen. Feindliche Übernahme. Und genau das ist passiert in der unsichtbaren Welt. Feindliche Übernahme. Die Hölle hat es nicht gemerkt. Jesus hat plötzlich die Mehrheit. Die Mehrheit im Himmel, die Mehrheit auf Erden und die Mehrheit in der unsichtbaren Welt. Er hat plötzlich die Mehrheit. Auf alle Bereichen hat er seine Stimme zählt und gilt. Plötzlich ist er überall der Vorsitzende und führt den Vorsitz. Das kann einer nicht aushalten, der immer gelernt und immer kommandiert hat und immer befohlen hat und immer andere tyrannisiert hat und immer andere niedergedrückt hat. Plötzlich kommt ein anderer, der gerechter ist und plötzlich hat er den Vorsitz und er muss Zweiter sein. Das kann der Teufel nicht aushalten. Der Teufel kann nicht aushalten, Zweiter zu sein. Er hat seine ganzen Anteile verloren, die sind jetzt alle in der Hand des Herrn. Satan muss Stück für Stück abgeben. Das war der Sieg Jesu. Und am Schluss bleibt ihm nichts übrig. Ich habe eine kleine Geschichte. Da war eine Lehrerin, die hat in der Schule den Kindern gesagt, so im Religionsunterricht. So Kinder, ihr schreibt jetzt etwas über Gott und den Teufel. Und dann fingen an, die Kinder über Gott und den Teufel zu schreiben. Da war ein Kind auf der Sonntagsschule, ein gläubiger Kind einer gläubigen Familie. Und was über Gott? Und dann fing der Kerl an zu schreiben. Schreib, 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 schreib. Und dann sagt die Lehrerin, da hat sie schon über eine Seite voll und die zweite Seite auch schon ziemlich voll. Und dann sagt die Lehrerin, jetzt nur noch 3 Minuten und dann müssen wir abgeben. Und dann merkt er, mein Blatt, meine beiden Blätter sind voll und dann nur noch ein Satz, denn er musste was über Gott und Teufel schreiben. So viel über Gott geschrieben und dann der letzte Satz, dann ist der schönste Satz. Und wenn der Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Weißt du, Jesus kam in die Unterwelt und für den Teufel bleibt nichts mehr übrig. Für diese Beute, wo er dachte, dass es eine Beute wäre. Jesus sagt, niemand kann mir die nehmen, die mir der Vater gegeben hat. Und er holt sich alles zurück. Er hat seine Ansprüche, stellt jetzt seine Ansprüche als Boss für das Kommando, hat die Kontrolle. Die Auferstehung Jesu ist eine Bestätigung Jesu. Gott hat bestätigt das, was er auf Golgatha gemacht hat. Golgatha ist das Opfer, der Preis für unsere Erlösung und die Auferstehung Ostern ist die Quittung für das, was Jesus getan hat. Du hast wohl getan, hast recht getan. Das ist die Quittung für unsere Erlösung. Allein Golgatha reicht mir nicht aus für meine Erlösung. Mit Golgatha werde ich nicht erlöst, ich brauche auch die Quittung. Und weißt du, es ist so wichtig, dass ich das Original, die Quittung habe. Und heb dir die Quittung gut auf. Deshalb die Apostel gaben Zeugnis von der Auferstehung Jesu. Das ist die Quittung. Er lebt. Er lebt. Gott hat ihn bestätigt. Nicht nur, dass Jesus sich zu uns bekannt hat, sondern Gott hat sich zu Jesus bekannt. Golgatha ist der Preis für unsere Erlösung. Und jetzt müssen alle Zungen bekennen. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Vers 31, Apostelgeschichte 2. Gott ließ ihn nicht bei den Toten und sein Körper ist nicht verwest. Gott hat ihm entrissen dem Totenreich, nicht überlassen und Gott ließ seinen Körper nicht in die Verwesung. Weil Jesus sich zu Gott bekannte, bekannte sich Gott zu ihm. Große Wahrheit. Weil deshalb, warum ist Jesus auferstanden? Warum muss er auferstehen? Weil Gott gesagt hat, da bleibt mein Sohn nicht hier unten. Da lasse ich nicht zu, dass mein Sohn in diesem Bereich ist. Warum konnte die Hölle Jesus nicht behalten? Als Jesus das Reich der Dämonen, Fürsten und Gewalten betrat, ist der Teufel krank geworden. Sterbenskrank sogar. Die gefallenen Engel konnten seine Anwesenheit nicht verkraften. Sie sind in nichts zusammengebrochen. Ist ihnen die Luft ausgegangen plötzlich. Sie sind sprachlos geworden. Ich will, dass du begeistert wirst heute Morgen. Jesus ist Sieger. Halleluja. Und dass du sagst, danke Herr, jetzt begreife ich, was Erlösung wirklich ist. Der Teufel hat sich in Luft aufgelöst. Pass mal auf. Jesus sagt, ich sah Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Wenn jemand aus dem Himmel fällt, wo kann er hinfallen? Noch gibt es noch außerhalb des Universums irgendetwas? Ich sah wie den Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Und die Erde floh, das war sein Fürstentum, sein Bereich. Nicht dieser Planet Erde, auf dem du jetzt gerade lebst, sondern da dieses Reich Satans floh. Und es wurde keine Stätte gefunden, in Luft sich aufgelöst. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, für das die Erde floh, und es wurde ihr kein Platz mehr gefunden, im gesamten Universum. Sie sind geflohen. Und wir haben in der Bibel so einen Beweis, dass sie geflohen sind. Und es wurde keine Stätte gefunden. Der Teufel ist in die Wüste gegangen, als Jesus kam. In die Wüste gegangen. Er hat sein Reich aufgegeben. Als Jesus die Unterwelt betrat, als er hinaufstieg an himmlische Örter, und das meine ich den Luftbereich, als er dorthin kam, hat der Teufel sich zurückgetragen. Jesus kam und hat auf dieser Erde die Dämonen vertrieben. Und als Jesus diesen Bereich betrat, hat er den Fürsten, die Mächtigen und die Gewalten vertrieben. Für die ist kein Platz mehr. Und zwar mit ganz einfachen Worten, mit einer Predigt. So wie er die Dämonen vertrieb, fahrt aus. Er trieb die Dämonen mit Worten und so hat den Fürsten betrieben mit seiner Anwesenheit. Es war seine eigene Entscheidung. Er hat sich auf Gott verlassen, ging zu Gott und sagt, Vater, alles, was du mir gegeben hast, das gehört mir. Der Teufel wollte mit Gott nicht zusammenarbeiten, deshalb kann er auch nicht erlöst werden. Der Teufel kann nicht erlöst werden, aber du und ich, wir können erlöst werden. Zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit, entweder hier oder drüben. Sagst du, was sagst du? Wir gehen manchmal in die Ewigkeit und sind nicht erlöst. Ich habe eine alte Frau mal beerdigt, 83 Jahre alt. Und die Frau hat sich erst ganz frisch zum Heiland bekehrt. Die hat sich wieder taufen lassen können. Die hat nichts gut wieder gut machen können. Die hat vieles in ihrem Leben über. Die hat, ich frage mich, ob sie überhaupt was verstanden hat richtig. Aber sie hat Ja zu Jesus gesagt und sie wusste, ich bin ein Kind Gottes. Und sie geht in die Ewigkeit. Und jetzt muss ich die Beerdigung halten. Es war eine meiner schwierigsten Beerdigungen, die ich halten musste. Gerade diese 83-jährige Frau zu beerdigen, die sich so frisch bekehrt hat, die überhaupt keine Heiligung leben konnte, die nicht in der Gemeinde Glied war oder nichts für Gott tun konnte, kein Opfer für Gott gebracht hat, überhaupt nichts. Was soll ich erzählen? So werde ich ihr Leben da aufliste. Und dann bete ich und sage, Gott, gib mir das richtige Wort. Und da hat Gott zu mir gesprochen und ich habe eine Botschaft für die Frau und für die Anwesenden gehabt. Und er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Das war meine Botschaft. Und da habe ich begriffen, wenn ich in der Ewigkeit bin, bin vielleicht nicht vollkommen. Da habe ich noch das und jenes in meinem Leben. Oder da stimmt dies und jenes noch nicht so, wie es stimmen sollte, wie ein Heiliger aussehen sollte. Da sind noch mal ein paar dunkle Stellen in meinem Leben. Und er wird meinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Ich komme an und wenn ich so und dann sagt der Heiland, das wird noch ausgefüllt, das wird noch gut gemacht und das und das und das und das. Und er wird ausfüllen meinen Mangel mit seinem Reichtum. Das hat mich so getröstet, dass ich nie mehr vergessen habe, diese Beerdigung. Hat zu mir gesprochen. So, ich kann jederzeit sterben und ich kann noch so viel Fehler haben und noch so unvollkommen sein und ich gehe schnurstracks in den Himmel. Das macht für manche komisch klingen. Warum? Weil er meinen Mangel, er sieht mein Herz an. Und das zählt bei Gott mehr wie 1000 Worte, das Herz. Er sieht das Herz an. Diesen guten Willen. Und manchmal reagiere ich ganz falsch. Und ich sage euch, in der Hölle sind oder in der Unterwelt, im Totenreich sind viele Menschen, die sind verführt worden. Die sind gar nicht in der Hölle. Die sind gar nicht so böse. Die sind gar nicht so gemein. Die sind gar nicht so gehässig. Die sind nur gemacht worden, aufgehetzt worden, gejagt und getrieben worden. Soldaten, die an der Kriegs-, an die Front müssen und dann als Scharfschützen einfach Leute niedermähen. Die können nicht so, weil da irgendwo ein Idiot in der Regierung regiert und sagt jetzt Krieg. Und dann hat der Mensch auf dem Gewissen, kann nicht mehr schlafen. Die ganzen Leute, die jetzt Amerikaner, die in Irak sind, die kommen nach Hause mit einem Syndrom. Die haben Albträume, die wollen, wo junge Soldaten die Menschen erschossen haben, wie Kaninchen. Die kommen nach Hause und die wissen nicht mehr, was mit ihnen los ist. Die gehen in die Ewigkeit. Einige nehmen sich sogar das Leben. Aber ich sage, diese Menschen sind unschuldig. Und Gott ist ein gerechter Gott. Und dieser Jesus wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Halleluja. Erlösung ist viel größer, als nur einmal die Hände hochheben und Halleluja sagen. Erlösung ist viel größer. Ich will deinen Horizont sprengen. Ich will, dass du die unsichtbare Welt siehst. Das Gefängnis gefangen genommen. Die toten Seelen atmeten plötzlich auf, als Jesus kam. Halleluja. Die toten Geister fingen an zu glauben und sagten, Jesus, Hosianna. Der Herr Jesus sagt, ich werde zu euch nicht mehr kommen. Bis ihr wieder sagt, gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Das hat nichts mit Juden zu tun. Das hat nichts mit der Wiederherstellung Israels zu tun. Vergiss es. Das ist prophetisches Wort. Alles, was Jesus tat, war prophetisch. Jede Aktion, die Jesus tat, hat mit Ewigkeit was zu tun. Mit deiner und meiner Erlösung was zu tun. Und nicht mit Israel. Das mag zweitrangig klingen. Das mag gut sein. Aber prophetisch. Ich werde nicht mehr zu euch komme, es sei denn, ihr sagt, gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Das bezieht sich hier auf dieses Jenseits. Auf diese Welt der Geisterwelt, auf das Gefängnis, Gefangene, Gefängnis. Menschen, die in Konzentrationslager waren. Und ich habe so viele Menschen und kenne so viele Menschen, die nicht pariert haben, irgendwas Dummes gemacht haben. Hier, Strick, häng dich auf. Als Selbstmörder sind sie in die Ewigkeit gegangen. Denkst du, dass die verloren sind? Ich glaub's nicht. Gott ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott, ein guter Gott. Und er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Halleluja. Was kannst du dafür, wenn du in einem Kommunismus aufgewachsen bist und von Gott und Himmel keine Ahnung hast? Wenn dir nie das Evangelium gepredigt wird und du gehst verloren, hast nie was vom Heiland gehört. Denkst du, dass du da verloren bist? Jesus kommt und füllt den Mangel aus. Jesus kommt und füllt den Mangel aus. Die Botschaft von der Ewigkeit ist eine ganz großartige Botschaft. Die Seelen atmeten auf. Das Gefängnis wurde gefangen genommen. Nicht nur Gefangene, sondern das Gefängnis komplett. Das ganze Krankenhaus, das ganze KZ, das ganze Gefängnis wurde weggenommen, existiert nicht mehr. Jesus hat die Sklaven aus der Hölle, aus diesem Archipel Gulag, aus dieser Verbannung herausgeholt. Nur noch der Teufel und sein Anhang ist dort und bleibt auch dort. Und kommt auch nicht mehr raus, weil die bewusst gesündigt haben, bewusst sie gegen Gott aufgelehnt haben. Aber die anderen sind verführt, vergewaltigt worden, getrieben worden in den Tod. Jesus hat den Geistern gepredigt. Und zwar genauso, wie er an jenem Ostermorgen den Emmausjüngern gepredigt hatte. Er geht mit den Emmausjüngern, stellt sich an ihre Seite und sagt, musste Christus nicht leiden, musste nicht am dritten Tag auferstehen, musste das alles nicht sein und so weiter. Er hat den Emmausjüngern das Evangelium gepredigt und dann beim Brotbrechen sind ihnen die Augen aufgegangen. Und genau das Gleiche passiert auch in der Geisteswelt, denn er hat das Evangelium gepredigt. Und zwar für die Menschen, die vor der Zeit Noah lebten. Petrus sagt es, liest in 1. Petrus 3. Für Menschen, die vor der Zeit lebten, Noah hat die Arche gebaut und sie waren nicht in der Arche. Für diese Menschen hat er gepredigt. Die also gewusst haben, die sogar gewusst haben, dass eine Arche steht, dass eine Rettung vorhanden ist, aber nicht in die Arche reingegangen sind. Er hat ihnen gepredigt. Es gibt kein deutlicheres Beispiel. Weißt du, wir können nach der Arche was anders hineindichten. Aber die Leute vor der Sintflut, die haben auf stur geschaltet. Die haben zwar gesagt, aber Noah, spinn doch nicht so. Alles Spinnerei, religiöser Wahn. Hör doch auf. Die haben nicht geglaubt. Und diesen Geistern, die nicht geglaubt hat, hat Jesus gepredigt. Halleluja. Deine Großmutter hat er gepredigt. Deine Urtante hat er gepredigt. Hat denen das Evangelium gepredigt. Hat die blinden Augen geöffnet. Oh, Jesus. Den Tauben die Ohren geöffnet in der Unterwelt. Plötzlich hören sie. Den Gefangenen Freiheit gebracht. Welchen Gefangenen? Christus predigt Gefangenen, sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, den Gefangenen Freiheit zu predigen. Der Geist des Herrn. Welchen Gefangenen? Den Römern oder den Juden oder besetzten Ländern? Nein, geistlich Gefangenen. Geistlich Gefangenen. Hat die Lahmen gehend gemacht, dass sie raus können. Die Aussätzigen, die Verdammten, die Dahingegebenen gereinigt. Seid rein. Fehlt nichts mehr an euch, ihr seid vollkommen. Geht nach Hause. Millionen wurden in der Hölle sehend. Hörend und gehend. Millionen oder Milliarden vielleicht. Ich weiß es nicht, wie viel, kannst du es nicht zählen. Jesus hat sich den Geistern offenbart, so wie er sich seinen Jüngern offenbarte. Genau so. Und plötzlich, oh, aha. Und alles, was wir haben, was du und was ich habe, ist nicht, weil wir so klug sind. Wir haben alles durch die Offenbarung. Uns wurde alles durch die Offenbarung gegeben, denen wird was durch die Offenbarung gegeben. Unverdienterweise. Unverdienterweise. Alles wurde geschenkt. Einfach die Augen geöffnet. Beim Brotbrechen. Und Jesus sagt, ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis dass ich mit euch wieder trinke im Hause meines Vaters. Prophetische Handlung. Hat nichts zu tun, dass die Auferstehung, wenn der Auferstandene nachher Fisch und Brot gegessen hat. Das ist ganz was anderes. Ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken. Zuerst brennt ihr Herz. Zuerst brennt, ja, unser Herz brannte in der Unterwelt. Hölle brennt. Mensch, warum? Wieso? Weshalb? Warum all das Böse? Warum all das Negative? Warum müssen wir jetzt alles erleiden? Ihr Herz brannte. Wir hofften. Wir haben vertraut. Und was ist passiert? Wir sind zu Schanden geworden. Wir sind hier unten. Unser Herz brannte.
Und dann hat er ihnen die Augen beim Brotbrechen, beim Abendmahl, an seinem Tisch des Vaters, plötzlich die Augen und er verschwand vor ihnen. Und sie gingen mit frohen Herzens zurück zu den ihrigen. Sie wurden versammelt wieder. Dieser Moment kommt. Weißt du, es gibt die großen Taten Gottes. Gott hat nur 5 Taten getan. Der tut nichts sonst. Außer der Schöpfung, da war er fertig, hat er Feierabend gehabt. Am 8. Tag, 7. Tag. Er ruhte von seinen Werken. Aber das, was Gott getan hat, er sandte Jesus. Das war eine Tat Gottes. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Das war eine Tat Gottes. Er hat Jesus in den Himmel genommen. Das war eine Tat Gottes. Jesus ist nicht von selbst in den Himmel gegangen. Der Vater hat ihn genommen und er hat ihn von den Toten auferweckt. Und er hat den Heiligen Geist gesandt. Das war eine Tat Gottes aufgrund des Gebets von Jesus. Und er wird uns lebendig machen. Das ist die nächste Tat Gottes, was noch passiert. Das steht noch aus. Er wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, macht uns lebendig. Derselbe Geist, dieselbe Kraft. Jesus gibt niemand auf. Das ist meine Botschaft. Warum Jesus aus der Hölle musste. Er hat den Saul von Tarsus nicht aufgegeben. Schau, so ein widerspenstiger, borstiger Kerl, der die Gemeinde Jesus zerstört, der gegen Gott kämpft, gegen Gott rebelliert, so viel Blut an seinen Händen klebt. Er gab Saul von Tarsus nicht auf. Er ging zu ihm und hat ihm gepredigt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er gab ihn nicht auf. Und dann wird er doch den anderen Menschen auch nicht, die wird der anderen Menschen auch nicht aufgeben. Wir haben dieses Lied gesungen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott will, 1. Timotheus, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus selbst erzählt in so vielen Gleichnissen, er lässt die 99 Gerechte und geht und sucht den einen Verlorenen. Er lässt die 99 Schafe, und das war, als Jesus hinabstieg, er lässt die 99 Gerechte und geht und sucht die Verlorenen. Und er kommt nach Hause, bis er die Vollzahl hat, 100, bis er die Vollzahl hat. Und dann kommt er nach Hause und sagt, es ist getan. Jesus kümmert sich um die Verlorenen. Das war seine Sendung, such mir die Verlorenen. Hebräer Kapitel 12, 23, da heißt es von den Geistern der Vollendeten. Geister den Vollendeten. Die, die dort unten sind, sind nicht Geister der Vollendeten. Das ist eine ganz andere Kategorie, keine Zeit darüber zu sprechen. Geister der Vollendeten, das ist Paulus. Ich habe den Lauf vollendet, den Glauben gehalten und mir ist beigesetzt die Krone der Gerechtigkeit. Das sind die Vollendeten. Die Märtyrer, die Seelen sind im Altar, die Vollendeten. Aber alle anderen, die in der Ewigkeit gegangen sind, die sind noch unvollendet. Viele sind unvollendet. Da stirbt doch jemand. Kann gerade das Abendmahl noch greifen, nicht einmal das richtig. Geht in der Ewigkeit, vielleicht unversöhnt und dies und so weiter. Hat das Ziel nicht erreicht, hat sich zu viel vorgenommen und nichts geschafft. Stirbt als ein Versager. Ich habe neulich jemanden hier in einer DDR-Größe beerdigen müssen, in ihrem Gedenkfriedhof da. Und ich musste einen Satz sagen. Ich durfte sagen, was ich wollte, aber ich musste einen Satz sagen. Er konnte seine Ziele nicht verwirklichen. Als Kommunist für Neues Deutschland. Konnte seine Ziele nicht verwirklichen. Und in dieser Welt gibt es Millionen von Menschen, die ihre Ziele nicht verwirklichen konnten. Die haben Träume, Visionen. Die sind so was Besonderem in dieser Welt. Sie haben einen Grund. Aber da werden sie blockiert, gebremst, ausgeschlossen, ausgemieden. Das sind so viele nicht gewollt, nicht erwünscht. Und er geht zu den Verlorenen und sucht sie. Für Gott gibt es keine Verlorenheit. Nichts soll übrig bleiben. Der Heiland ist so genau, dass er darauf achtet, dass nichts verloren geht. Kein Krümel. Sogar bei der Brotvermehrung. Da sammeln sie 12 Körbe zusammen von den Krümeln. Da soll nichts verloren gehen. Der Heiland legt alles darauf an, dass ja nichts verloren geht. Soll niemand verloren gehen. Er predigt den Geistern. Weißt du, mit seiner Predigt hat er die Hölle versalzen. Die Hölle schmeckt dem Teufel nicht mehr. Der hat die Hölle versalzen. Der Teufel hat die Hölle aufgegeben und sagt, damit kann ich nichts mehr anfangen jetzt. Jetzt war Jesus hier, er ist hindurchgegangen, der Heilige. Er ist hindurchgegangen und er hat die Hölle verlassen. Die Hölle ist nur jetzt für ihn, er leidet Pein. Aber den Geistern predigte er und vertrieb die Fürsten und Gewalten. Erlöse uns von dem Bösen. Heute Morgen das Gebet, Erlösen von dem Bösen, ist vor Ostern, ist ein vorösterliches Gebet. Ist kein nachösterliches Gebet, Vater unser. Ein vorösterliches Gebet. Mit Ostern hat die Erlösung stattgefunden. Halleluja, kannst du Amen sagen? hat stattgefunden, die Erlösung. Hier fand die Erlösung statt von dem Bösen. Das Böse hat kein Recht mehr an dir. Als Jesus die Hölle betrat, war genau das gleiche wie bei diesem Festmahl beim Belsatzer in Babylon. Plötzlich die Schrift, Mene, Mene, Tekel, Ophrasim, gewogen, so leicht erfunden. Und plötzlich erstarrte Belsatzer und sein ganzes Haus wurde bleich. Und heute Nacht wird man noch dein Leben von dir nehmen. Behalt alles, braucht man nichts. Heute Nacht wird man dein Leben. Der Erstarre, genau das passiert in der Hölle. Das, was beim Belsatzer dort in diesem Festsaal geschah, das geschah in der Hölle, als Jesus kam. Mit seinem Finger an der Wand schrieb, gewogen, Satan. Du hast versagt auf der ganzen Linie. Und dann ist es passiert. Plötzlich haben die Menschen erkannt, wir sind belogen worden. Plötzlich haben die Menschen in der Hölle, in der Unterwelt erkannt, wir sind betrogen worden, manipuliert worden. Wir sind den Falschen gefolgt, den Betrügern gefolgt. Wir haben den Falschen gewählt. Wir sind verschaukelt worden. Uns wurde was vorgegaukelt und vorgemacht. X für Y. Wir sind hereingelegt worden. Jetzt steht die Wahrheit vor uns. Und jetzt treffen sie eine Entscheidung. Der Teufel hat keine Argumente mehr. Der Moment ist gekommen, wo der Teufel keine Argumente mehr hat. Und in diesem Moment, packt der Satan seine Sachen und haut ab. Das ist der Moment gewesen. Und er floh und es wurde der Erde keine Stätte mehr gefunden. Satan war entlarvt. Apostelgeschichte 10, 37. Das Werk Jesu. Was tut Jesus auf Erden? Was tut er in der Unterwelt? Er zog umher, steht es. Und hat wohlgetan allen, die vom Satan überwältigt waren. Er zog umher. Er zog durch Galiläa. Er zog nach Samaria, obwohl er dort nicht hin musste. Er zog nach Samaria, die Samariten befreit. Und er zog durch die Hölle und hat die Hölle geplündert. Er zog durch die Hölle. Er zog umher und hat alle befreit, die vom Satan überwältigt wurden und waren. Hat alle befreit. Auch die in der Unterwelt. Er ging zu denen, die der Satan verführt hatte, ging zu denen, die der Satan verblendet hatte. Er ging zu denen, die auf den Schwindel Satans hereingefallen sind. Er ging zu denen, die Satan kontrollierte und verwaltete und bewachte. Er ging zu denen, die Satan versklavte. Zu denen ging er hin, die vom Satan überwältigt waren. Denk nicht, dass er nur zu den Kranken hier zu dir und mir kam. Nein, Gottes Reich ist gestern, heute und morgen. Alles ist jetzt bei Gott. Alles ist Ewigkeit bei Gott. Alles ist heute bei Gott und nicht da zur Zeit abschon. Die sind nur für uns. Jesus predigt sein Evangelium und sein Evangelium war Erlösung. Erlösung. Wiederherstellung. Kolosser Kapitel 1, Vers 6. Denn in ihm, Jesus, da wird alles wiederhergestellt. Ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne und Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Alles ist zu ihm geschaffen. Ich komme so langsam gegen Schluss. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Jesus muss ans andere Ufer. Ich habe ja von dem einen Ufer euch erzählt oder gelesen heute im Eingang, wo Jesus am Ufer steht und Fische und Brot vorbereitet für seine Jünger und fragt, habt ihr was zu essen? Aber Jesus, bevor er das macht, muss Jesus noch etwas tun. Er nimmt ein Boot, nimmt die Gemeinde und fährt rüber. Und dann will Jesus rüberfahren und was passiert? Ein großer Sturm kommt auf. Jesus will nach Gadara. Jesus geht nach Gadara, um dem Gadarener das Evangelium zu bringen, um den Gadarener zu befreien. In Gadara, da waren Schweinehirte, da war die Zehn-Städte-Gebiet, Decapolis, dieses Zehn-Städte-Gebiet, wo die griechische Welt war und so weiter. Da geht Jesus hin. Und Jesus ging hin, zog durch die Lande, um Menschen zu befreien, die von Satan überwältigt waren. Und da war einer, keine Kette konnte ihn binden. Der hat alle Ketten zerrissen. Selbst eiserne Ketten. Niemand konnte den Mann verbessern. Niemand konnte den Mann verändern. Die ganze Welt war machtlos in jedem Bereich. Und da geht Jesus rüber, wo niemand dem Mann beikommt. Und der Satan will verhindern. Ein großer Sturm war das. Und dass es ein dämonischer Sturm war, sehe ich dann, dass Jesus sagt, schweig, sei still. Und der Wind legte sich. Teufel, die Stürme mussten ihm gehorchen. Das Wetter musste ihm gehorchen. Weil Jesus kommt, um Satans Macht zu brechen. Und niemand konnte diesen Mann binden. Und Jesus auf der anderen Seite befreit diesen Mann. Und bevor Jesus den Mann befreit, da schreien die Dämonen. Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Unsere Zeit ist noch nicht da. Golgatha hat noch nicht stattgefunden. Unsere Zeit ist noch nicht da. Warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Und Jesus macht ihn frei. Aber bevor er ihn frei macht, bitten die Dämonen. Hör mal zu. Deshalb ist eine ganz merkwürdige Passage. Die meisten können damit nichts anfangen, mit dieser Passage. Sehr befremdend. Gott hat auch die Ferkel geschaffen und die Schweinchen. Auch die Schweinchen sind Tiere Gottes und Geschöpfe Gottes. Und die hat er ganz gut gemacht, sonst hätte man keine Wurst. Ich bin Gott dankbar für Ferkel. Ich meine nicht für die anderen Ferkel, aber für die richtigen. So, Gott hat die Tiere geschaffen. Und das ist das erste Mal, da kommen die Dämonen und die sagen zu Jesus, das ist diese Geschichte. Jesus, erlaube uns, dass wir in die Schweineherde fahren können. Und dann, die Dämonen fahren diese Schweineherde und was machen sie? Sie stürzen in den Abgrund und sind erledigt für den Rest ihrer Zeit. Warum bist du gekommen, uns für eure Zeit zu quälen? Das ist ein Stück, was Jesus in der Unterwelt, in der Geisteswelt getan hat. Das, weißt du, wir müssen alles sehen, jetzt ist hier. Aber wir sehen so nacheinander chronologisch. Aber das ist alles jetzt gewesen. Alles prophetisch, was Jesus tat. Alle Taten Jesu haben einen prophetischen Hintergrund. Und die fahren, und der Mann ist frei, anständig angezogen und sitzt zu den Füßen Jesu. Das ist die Geschichte. Und Jesus, und dann kommen die Leute. Und dann kommen die Leute und die Leute sagen, Jesus, geh aus unserer Gegend. Sonst passiert noch mehr, hier ist sowas. Und das ist, warum die Hölle Jesus entlassen hat. Geh aus unserer Gegend. Sonst werden noch andere auch noch frei werden. Und das ist jetzt unsere Zeit, wo wir diese Wunder tun. Aber das ist nicht meine Botschaft heute Morgen, sondern Jesus ist gekommen, um Satans Macht zu zerstören. Das ist meine Botschaft. Das ist die Osterbotschaft. Er lebt. Aber dann, als Jesus dann am anderen Morgen am Ufer nach dem Auferstehungstag am anderen Ufer steht, seinen Jüngern erscheint, wovon ich gelesen habe in Johannes 21, beginnt ein ganz neuer Tag. Heute Morgen mit Ostern. Und ich möchte, dass du jetzt einen Punkt setzt in deinem Leben, egal was da war, mach einen Punkt und sag, ab heute fängt mein neues Leben an. Fängt mein neuer Tag an. Ab heute beginne ich eine neue Ewigkeit. Mit Jesus beginnt ein neuer Tag. Und immer, wenn Gott einem Menschen begegnet, wenn, kannst lesen, wo du willst, ein neuer Tag und die Sonne geht auf. Wenn Gott einem Menschen begegnet, die Sonne geht auf. Ein neuer Tag, ein neuer Morgen. Am anderen Ufer, da steht Jesus. Und da erwartet er seine Jünger. Genau an jenem Ort, muss lesen, genau an jenem Ort, wo Petrus die ganze Nacht umsonst gefischt hat. Genau an dem Ort begegnet Jesus. Habt ihr nichts zu essen? Ja, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Sie haben Entschuldigung, sie haben Enttäuschung, sie haben Versagen, sie haben vergeblich gearbeitet. Aber gerade am anderen Ort erscheint Jesus. Und wenn du genau das zusammenlegst, das greift eins ins andere. Gardara. Und diese Geschichte, Kreuzigung, Höllenfahrt, Auferstehung, greift eins ins andere, steht Jesus. Steht er da und wartet schon auf seine Jünger. Der war schon dort. Jesus war dort, bevor die Jünger dort waren. Jesus ist immer dort zuerst, bevor wir dorthin kommen, ist er immer zuerst dort. Das ist Ostern für mich, das ist die Botschaft von Ostern. Jesus geht uns immer voraus, egal wo und egal wie. Am Kreuz, du und ich, wir sollten dort sterben. Er ist unser Stellvertreter geworden, starb für uns. Brauche ich nicht mehr sterben. Er legt sich ins Grab, wenn es noch niemand gelegen ist. Er liegt als Erster im Grab und wenn du jetzt hineinkommst, das ist dein Grab zwecklos, denn da lag schon der Sohn Gottes. Du kommst in die Unterwelt, ins Jenseits, ins Totenreich. Was suchst du dort? Da war der auch schon da. Und jetzt kommst du mit einem Leben, du hast ein ganzes Leben lang gearbeitet und denkst, es ist alles umsonst, alles vergeblich. Was ich aufgebaut habe, ich habe gedacht, ich mache Karriere, ich habe Erfolg in meinem Leben und da bricht alles wie ein Kartenhaus zusammen. Steht Jesus da und wartet auf dich. Christen kommen immer an in vorbereitete Verhältnisse. Sie werden verdammt. Jesus wurde für ihnen schon vor ihnen verdammt. Sie werden verleugnet. Jesus wurde vor ihnen verleugnet. Alles Übles haben wir ihm nachgesagt. Jesus wurde verraten, du wirst verraten, aber Jesus war vor dir verraten. Hat den Verrat über sich ergehen lassen. Jesus wurde angegriffen für dich im Voraus, so damit du sagen kannst, geh zu ihm, halt dich an ihm. Er erwartet uns schon. So wie die befreiten Geister. Die warteten dort noch bevor Golgatha. Es gibt eine Zeit vor Golgatha und es gibt eine Zeit nach Golgatha. Und die Zeit vor Golgatha, das war eine ganz üble Zeit. Die Menschen hofften, glaubten und so weiter. Heute Morgen musst du nichts mehr glauben. Die Zeit des Glaubens ist zu Ende für dich. Abraham musste glauben. Du musst nicht mehr glauben. Die Apostel haben nicht geglaubt. Die Apostel haben gesagt, wir wissen. Wir wissen, Jesus ist auferstanden. Abraham, Jakob, Isaak, Moses und all die großen Patriarchen des Alten Testaments. Im Alten Testament musst du glauben. Es wird einer kommen. Wer weiß, vielleicht kommt einer. Ich hoffe, dass einer kommt. Aber im Neuen Testament, wir wissen. Wir wissen, dass, und mit Hiob kann ich sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir werden erwartet. Wenn der Tod kommt, da war schon einer da vor dem Tod. Jesus. Verderben ist für uns kein Verderben. Verdammnis ist keine Verdammnis. Für die, die in Christus Jesus sind, gibt es nichts mehr Verdammliches. Durch Jesus hat die ganze Dämonie ihre Macht verloren. Satan ist geflohen mit seinem ganzen Anhang. Satan ist geflohen, ist in den Abgrund gestürzt, so wie jene Schweine. In den Abgrund gestürzt. Und du kannst dich anständig anziehen. Dich hinsetzen, gemütlich machen, vernünftig werden, ruhig bleiben. Und ich bin so dankbar fürs Evangelium. Ich brauche keinen frommen Stress mehr. Der fromme Stress, der religiöse Stress hört auf. Jetzt muss ich was tun, so religiös und Klimmzug. Ich muss jetzt anständig, heilig, gerecht oder gottgefällig leben. Nein, Christus ist in mir und er macht das alles andere. Passiert schon von selbst. Wenn der neue Saft in meinem Leben anfängt zu steigen, der Glaube anfängt zu wachsen in meinem Leben, entwickelt alles von selbst. Ich muss nicht sorgen und die Pflanzen da hochziehen. Oder diesen ganzen Stress, das kommt von selbst. Lass Jesus rein in dein Leben. Vielleicht ist jemand da, der das braucht heute Morgen. Die Hölle konnte ihn nicht halten. Erlösung ist für alle, auch für dich. Und weißt du, ich habe oft einen Zwiespalt. Was ist mit den Menschen, die nichts von Gott gewusst haben? Jesus war bei denen, hat ihnen schon gepredigt. Die sind schon beim Herrn, die sind in seiner Hand. Und niemand kann die Seinen aus seiner Hand reißen. Und die du mir gegeben hast, Vater, die kann mir niemand wegnehmen. Und Gott, Jesus wurde die ganze Welt gegeben, Kolosser 1, Vers 6. Die gesamte Schöpfung ist für ihn, durch ihn und zu ihm geschaffen. Alles, was wir sehen, ab 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2, das ist die neue Schöpfung. All das gehört Jesus. Denn wir lesen 1. Mose 1, Vers 1. Und Gott schuf Himmel und Erde. Und dann heißt es, und die Erde ward wüst und leer. Das ist der Fall des Luzifers gewesen. Und dann sagte Gott, und die Erde bringe hervor. Und alles, was ab 1. Mose 1, Vers 2 folgt, all das gehört Jesus. Da hat sich Jesus entschieden und sagte, Vater, ich gebe die Welt nicht auf. Ich gebe die Schöpfung nicht auf. Ich gebe die Menschen nicht auf. Ich gebe all das, was du gemacht hast, die ganzen Planeten, Sternen und Sonnen und Galaxien, ich gebe sie nicht auf. Ich gehe und ich schaffe die Erlösung. Ein Journalist schrieb über die Tage jetzt Ostern, Jesus ging ans Kreuz. Wegen dem Mel Gibson, seinen Film und anderen Sachen, schrieb er, er ist wegen seiner Sturheit gekreuzigt worden. Wäre er bloß nicht so stur gewesen. Jesus ist wegen seiner Sturheit gekreuzigt. Aber war stur, als Satan fiel, sagte er, nein, ich gebe die Menschen nicht auf. Und ich bin Gott so dankbar, dass er dich und mich nicht aufgibt. Wo wären wir heute, wenn Gott uns aufgegeben hätte? Er gibt niemanden von uns auf. Und solange du atmest und solange du Geist hast in dir, solange hast du Hoffnung. Halleluja. Und erst wenn der Geist auch von dir genommen wurde und du keinen Geist mehr hast und nichts mehr in dir ist. Deshalb sagt Jesus, hab keine Angst vor dem, der den Leib töten kann, sondern vor allem vor denen, die Seele und Geist töten können. Die dann Jesus absolut auch abgeben. Also da musst du wirklich ganz dumm sein in der Ewigkeit. Wenn Jesus, du weißt, was Hölle ist, bist mittendrin und du sagst, nein, danke, ich möchte lieber mit dem Teufel mitgehen. Also du musst schön dumm sein. Und da werden nicht viele sein, die so dumm sind, aber trotzdem, Satan und seinem Anhang ist die Hölle bereitet. Die sich trotzdem sie noch einmal eine Chance irgendwie welcher Art hatten. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wie das funktioniert. Fragt mich bitte auch nicht. Bin ich der liebe Gott. Aber ich weiß nur eines, das Gefängnis ist gefangen genommen. Das ist für mich Evangelium. Das Gefängnis ist gefangen genommen. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Preis Gott. Wir wollen den Herrn preisen, den Herrn anbeten und die Erlösung an uns wirken lassen. Und verlass dich nicht und sag, ja, der Heiland wird ja noch zu mir kommen und mir noch das Evangelium predigen. Wir sollten danach trachten, zu den Geistern der Vollendeten zu gehören, Hebräer 12. Das sollte unser Ziel sein, denn die stehen auf einer ganz anderen Ebene als die, die noch so im letzten Moment irgendwie rausgeholt sind, wie ein Brand aus dem Feuer. Die sind ganz anders. Aber die Geister der Vollendeten, zu denen will ich gehören. und Kronen tragen. Die anderen haben nur Palmen in der Hand und wedeln ein bisschen. Und Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Ich will nicht, auch das ist schon Glück und schon schön, aber das ist nicht mein Bestreben. Mein Bestreben ist, bei den Geistern der Vollendeten zu sein. Halleluja. Bei den Geistern der Vollendeten, die das Ziel erreicht haben, den Lauf vollendet haben, Glauben gehalten haben und die Krone des ewigen Lebens in den Händen halten, zu denen will ich gehören. Nicht nur so ein Zweig. Oh, ich will mehr haben als nur Zweige. Praise Gott. Jesus Christus ist der Sieger. Halt dich an ihm. Fasse seine Hand. Er will dich leiten. Halt dich an Jesus und du wirst gehalten. Halleluja. Du wirst hindurchgebracht. Durch all die Klippen, durch all die Stürme. Er ist der beste Lotse für dein Leben. Der bringt dich durch die ganzen Scheren, durch die ganzen Klippen, durch die ganzen Engpässe. Der bringt dich durch. Durch alle Gefahren, durch alle Angriffe, durch alle Attacken. Halt dich an Jesus. Er ist der Lotse deines Lebens. Und er will der Lotse heute Morgen, an diesem Ostermorgen, er will dein Lotse werden. Lotse, komm an Bord. Bitte ihn darum. Lotse Jesus, tritt jetzt in mein Leben hinein. Und alle meine Geschwister und alle unsere Lieben, deshalb kannst du auch verstehen, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet. Wenn du an Jesus glaubst, du wirst gerettet werden. Deine Häuser, deine Familien werden gerettet. Dein Leben wird gerettet. Und selbst wenn du wie ein Brand aus dem Feuer gerettet wirst, Halleluja, der Herr wird dich retten. Selbst wenn deine Werke verbrennen, du wirst gerettet werden wie ein Brand aus dem Feuer. Das tröstet mich heute Morgen zu wissen. Ostern ist ein etwas Tröstendes, etwas Erquickendes. Halleluja. Und ich danke, dass ich einen lebendigen Heiland haben darf. Nicht nur einen Gekreuzigten, sondern einen Auferstandenen. Und wir möchten mit großer Gewissheit über Ostern Zeugnis geben, wo wir auch hinkommen. Halleluja. Segne uns. Segne uns in der Gewissheit des Glaubens. Bestärke du uns, Herr. Gib uns Erkenntnis aus dem Wort Gottes, dass wir noch bestärkt werden und sagen, jawohl, Herr, du hast das Werk angefangen, nicht ich. Du hast das Werk in mir angefangen und du wirst es vollenden. Du bist der Anfänger und Vollender meines und unseres Glaubens, Herr. Halleluja, und wir gehen auf das Ziel der Vollendung zu. Geister der Vollendung, vollendete Geister, Herr, vollendete Gläubige, vollendete Christen. Das ist unser Ziel heute Morgen, Halleluja. Und du möchtest auch, du wirst auch all die noch hinzutun, die bestimmt sind für das ewige Leben. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Wir segnen alle, die vom Hause Gottes sind. Und ich möchte gesegnete Feiertage, gesegnete Ostertage meinen Geschwistern wünschen und gönnen, Herr. Nimm alles Traurige, alles Bedrückende, alles Depressive weg, Herr. Lasst meine Geschwister und Freunde einfach wissen, Jesus ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Danke, Herr. Oh, Glorie. Und lasst, dass sie aufhören zu kämpfen, dass sie ihre Energie nicht für vergeuden, Herr, verschwenden für Dinge, die schon längst passiert sind. Gott, wir sollten einfach jetzt unsere Energie einsetzen, um den Sieg Jesu groß zu machen, den Sieg Jesu zu proklamieren, den Sieg Jesu zu verkündigen und all den Unseligen und Unglücklichen zu sagen, Jesus lebt, Kopf hoch, erhebe dein Haupt, deine Erlösung naht sich. Praise Gott, Halleluja. Danke, Jesus. Wir singen noch einmal diesen Chorus. Jesus Christus ist der Sieger und wir nehmen unser Opfer auf für Mission, für Evangelisation. Wir nehmen immer zwei Opfer auf. Wir möchten jetzt alle Gäste segnen, die hier waren heute Morgen. Wir möchten aber auch alle unsere Geschwister und Freunde segnen, die jetzt irgendwo im Urlaub verreist sind. Es sind viele verreist von uns. So Herr, wir möchten alle unsere Lieben segnen, die irgendwo sind. Und du möchtest auch mit denen sein, die jetzt irgendwann verreisen in den nächsten Tagen. Du möchtest einfach mit deinem Volk sein, überall, Herr. Und du möchtest uns verbinden und eins machen. Die, die da waren, die weggehen und die unterwegs irgendwo sind und die irgendwo kommen. Herr, du segnest dein ganzes Volk auf dieser Erde. Gesegnet soll sein das Volk Gottes. Amen. Sag noch deinem Nachbar, der Herr segne dich, der Herr schütze dich und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Gott segne uns.